Hallo, liebe Leute. Willkommen zum vierten Teil der 165. Ausgabe des EyesOnNintendo.de Podcast. Mein Name ist Jörg und bei mir sind meine Kollegen Markus. Hallo, Markus.
Hallo, ich bin auch wieder am Start.
Dennis. Hallo, Dennis.
Guten Tag.
Und Thomas. Hi, Thomas.
Hallöchen.
Wie die letzten drei Ausgaben auch, kündige ich es dieses Mal dazu an. Der vierte Teil der 165. Ausgabe. Das heißt, es gibt schon drei vorherige Teile. Hört die gerne vorweg. Wir machen ja unseren großen Jahresrückblick. Da gibt's auch schon so einige Themen. Wir machen jetzt also mit diesem vierten Teil deshalb hier direkt weiter und labern auch gar nicht mehr lange rum. Und Thomas beginnt mit seinem ersten Thema aus dem Quartal 4 beziehungsweise den Monaten Oktober, November, Dezember. Bitte, Thomas.
Während die meisten von uns auf eine neue Spielekonsole von Nintendo warten, überrascht uns Nintendo als, sagen wir mal, auch bekannter Spielehersteller normaler Spielzeuge mit einem Wecker. Die reißerischen Headlines mit neue Hardware von Nintendo oder neues Gerät von Nintendo und man klickt dann da drauf und wundert sich, okay, danke, ich erspare Ernüchterung und dann sieht man so ein schön designten, bunten Nintendo-Wecker und denkt sich, cool, aber warum? Und warum jetzt? Ja, fand ich, war auf jeden Fall eine Überraschung wert. Und ich muss sagen, ich habe mich nicht im Detail mit dem Wecker beschäftigt. Er scheint wohl ein paar nette Features zu haben, sowas wie Bewegungserkennung, kann messen, wie man sich im Schlaf bewegt und helfen beim Aufwachen mit verschiedenen Programmen. Entweder ob man es aggressiver mag oder gemütlicher. Ja, man sollte nicht vergessen, dass Nintendo ja auch früher mal allgemein als Spielzeughersteller bekannt wurde. Und von mir aus dürfen sie solche Sachen auch immer noch rausbringen. Da gibt es bestimmt Publikum dafür. Aber ja, so im Switch 2-Fieber war das doch schon eine kleine Enttäuschung für mich. Wie habt ihr das so wahrgenommen?
Ich habe das mit der Uhr gesehen und dachte, ach, eigentlich eine nette Idee. Ja, warum nicht? Kann man machen. Ich habe nichts gegen den Wecker, der Nintendo-thematisch ist. Es spricht ja nichts dagegen, sich von der Zelda-Melodie wecken zu lassen und die Zusatzfeatures im Sinne von Bewegungserkennung oder so. Warum nicht? Aber als ich dann den Preis gesehen habe, 100 Euro, da dachte ich nur, ich hätte vielleicht zähneknirschend 30 Euro im Geschäft gelassen. Aber 100 Euro und dann muss ich noch online bestellen, also nee.
Kann mir auch im besten Willen nicht vorstellen, ob die Hardware da drin das rechtfertigt. Ich verstehe es leider auch nicht. Macht mir ein bisschen Sorgen, was die Switch 2 angeht.
Also ich war auch überrascht, vor allem auch der Zeitpunkt, ja, weil ja, also hätten die das jetzt letztes Jahr gebracht oder am Anfang vom Jahr, hätten wir vielleicht nicht gedacht, okay, jetzt wird die Switch 2 vorgestellt und dann kam halt der Wecker, ja. Bin ein bisschen hin und her gerissen zwischen interessant und gruselig, weil ich finde so Bewegungssteuerung beim Schlafen und Bewegungserkennung beim Schlafen und je länger man liegen bleibt, wird es aggressiver und so. Ich weiß nicht, was da alles im Hintergrund noch vielleicht dokumentiert wird, keine Ahnung. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt den Preis gar nicht mehr im Kopf. Ich dachte, 50 Euro hätte ich jetzt auch schon zu teuer gefunden, aber 100 Euro, wow. Also außer diese Bewegungserkennung gibt's eigentlich meiner Meinung nach jetzt nichts, was jetzt nicht eine App auch hätte können. Also ich habe auf dem, war es der 3DS? Nee, es war der DS. Der hat ja auch so eine Weckerfunktion und da habe ich mir für 2 Euro damals noch einen Mario-Wecker runtergeladen mit 4 verschiedenen Sounds, die dann kommen, um dich zu wecken. Und sowas, ja, hätte doch eigentlich auch gereicht. Also, ich werde es mir nicht holen. Schon gar nicht für den Preis, ja.
Ja, mir ging es eigentlich ähnlich. Ich dachte, oh, witzige Idee und sieht auch ganz, ganz witzig aus. Und dann halt so die, ich mag es ja eh nicht, wenn Wecker einfach nur blim, 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 blim irgendwas bimmeln, sondern wenn es irgendwie eine coole Musik ist oder so, oder dann steht man irgendwie schon lieber auf, sag ich mal. Aber alle warten irgendwie auf Switch 2 News und dann kommt hier einfach so dieser Wecker und denkst, ja, okay, Nintendo, warum jetzt genau? Und dann guckst du den Preis an und denkst auch, ja, ich meine, ich bin ja schon verrückter Nintendo-Fan teilweise und kaufe mir da ein paar Produkte, aber jetzt, das war jetzt dann doch irgendwie so ein Tick zu viel. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie setzt man so einen Wecker ein, wenn man Pärchen ist im Bett, weil wenn du allein bist, mag ja sein, dass du dich dann rumwälzt und dann geht das Ding aggressiv los, ja, und dann stehst du auf und der andere, der nebendran schläft, denkt sich, mach den Scheiß aus und dann stehst du auf und dann macht das Ding ja weiter, weil der andere schläft ja auch noch und der soll ja auch aufstehen oder so, also keine Ahnung, also ich glaube, im Pärchenmodus funktioniert der Wecker nicht, wenn du zwei da stehen hast, sowieso nicht, also das finde ich auch dann irgendwie komisch. Und ja, ich meine, diese Schlaferkennung, das habe ich tatsächlich auch mit dem Nest Hub. Ja, das ist auch gruselig, wie du sagst teilweise, aber manchmal ist es ganz interessant, so ein bisschen was über seinen Schlaf zu wissen. Aber generell finde ich die Art und Weise von Alarmo eigentlich schon ganz witzig und das ist so ein typisches Nintendo-Goodie, ne? Du hast halt dieses Nintendo-Franchise mit dabei und halt ein Gimmick. Und das kommt halt auch noch so ein bisschen, glaube ich, von dem Quality-of-Life-Konzept von Iwata damals. Ja. Aber nicht für 100 Euro. Da ist bestimmt 5 Euro Hardware drin. Nee.
Man muss sich so ein bisschen wundern, wie das so genehmigt wird, dass die irgendwie eine Analyse, Marktanalyse machen und ausrechnen, für so und so viel wird es produziert, für so und so viel können wir es verkaufen und wir erwarten, dass da so und so viele Millionen Stück davon verkauft werden. Da sind sie bei manchen anderen Sachen so knauserig, sich auf Sachen zu konzentrieren, die sich von selber verkaufen, aber vielleicht hat es noch verborgene Features für die Zukunft.
Vor allem, wenn man bedenkt, dass eigentlich heutzutage bestimmt 80-90% der Leute sich mit dem Handy wecken, da einen Markt zu sehen, um einen altmodischen Wecker mit neuen, modernen Features rauszubringen, eigentlich auch schon sehr mutig.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht Leute sind, die einen Wecker wollen, sondern die einfach einen Wecker von Nintendo wollen, aber nicht um geweckt zu werden, sondern weil es ein Nintendo-Produkt ist. Einfach so, oh cool, ein Wecker von Nintendo, den sammle ich. Das ist, was ich glaube.
Ich glaube, du hast recht. Also entweder wirklich das junge Publikum, die freuen sich über so einen Wecker im Bett, oder halt die erwachsenen Sammler, sage ich mal.
Ich würde fast dahin gehen, dass es wirklich nur für Sammler sind, weil, also wenn ich mir überlege, wie viel alle kreischen, weil alles so teuer ist und dann kauft man sich einen Wecker für 100 Euro und wenn irgendwie die Butter 20 Cent aufschlägt, dann kriegt man schon die Krise. Und
ja, ja.
Ja, genau.
Habt ihr eine Vermutung? Was glaubt ihr, warum bringt Nintendo das jetzt raus? Ich muss sagen, ich glaube, es hat was damit zu tun, dass sie in den Geschäften präsent sein wollen. Weil das wäre nämlich auch so, vielleicht nicht für viele, aber doch für einige so ein Mitnahmeartikel. Oh, mein Kleiner mag Nintendo, oh, ich kaufe ihm diese Uhr. Und eine Uhr ist ja wichtig, damit er morgens aus dem Bett kommt, wenn er zur Schule soll. Eltern und Großeltern denken ja auf diese Weise. Das ist ja praktisch, das kann er gebrauchen. Und er mag es. Aber ich muss sagen, ansonsten denke ich mir, ja, ich glaube, sie nutzen so ein bisschen die Aufmerksamkeit mit dem Museum, mit dem Park in Osaka, mit der Switch 2, die in den Startlöchern steht und so weiter und so fort. Ich glaube, die dachten sich, wann, wenn nicht jetzt, gerade zur Weihnachtszeit, wenn den Leuten das Geld lockerer in der Tasche sitzt, geben sie vielleicht auch 100 Euro und nicht nur 30 aus.
Also ich glaube auch, dass es so ein Lückenfüller ist, da sich das mit der Switch vielleicht verzögert und einfach für dieses Weihnachtsgeschäft der Startplatz frei war.
Dadurch, dass es halt noch nicht im Laden kaufen kannst oder vielleicht auch nie, ist es auch schnell wieder vergessen. Also ich habe zum Beispiel gar nicht mehr an diesen Wecker gedacht und ich werde es wahrscheinlich auch morgen schon wieder vergessen haben, dass wir drüber geredet haben, weil es dir halt im Alltag nicht vor die Birne geklatscht wird.
Vielleicht war es auch schnell und unvorbereitet und niemand sagt ja, dass es eine gute Idee war.
Aber Leute haben es trotzdem gekauft, ne? Also. Und viele sagen ja, das Produkt ist ja auch ganz gut, also was man so von manchen Testern so gehört hat.
Gut, Markus, dann erzähl uns doch mal, was dein erstes Thema ist.
Was mir aufgefallen ist oder wo ich zumindest Parallelen sehe, sind Rabatte im E-Shop. Die gibt's ja natürlich das ganze Jahr immer mal wieder bei einzelnen Titeln oder wenn irgendwelche Feiertage sind, gibt's auch gehäuft Rabatte. Aber was ich dieses Jahr ein bisschen anders finde, ist einmal die gehäufte Zahl von Rabatten, auch von guten Spielen. Was heißt, ja, gut ist ja immer relativ. Also Spiele, die mein Interesse geweckt haben, sagen wir es mal so. Und teilweise auch sehr sehr hohe Rabatte, also 70%, 80%. Und da kann ich mich dran erinnern, dass es am Ende vom Wii-U-Lebenszyklus auch so war, dass ich da noch einige Spiele mir geholt habe. Also einige sind bei mir nicht viele, waren es vielleicht 2 oder 3.
Der gute alte Schwabe.
Der Schwabe, genau. Aber das ist mir halt jetzt bei der Switch im E-Shop eben auch aufgefallen. Also Yooka-Laylee zum Beispiel war immer mal wieder im Angebot, aber jetzt halt auch wieder. Und auch die Zeiträume, wie lange die Rabatte gelten, sind länger. Oder Rayman Legends auch mal wieder im Angebot. Viele Spiele habe ich leider auch schon. Aber ich kann nur jedem empfehlen, wenn er irgendwelche Spiele beliebäugelt hat und die noch nicht hat, doch noch nicht gekauft hat, dass er vielleicht jetzt mal im E-Shop guckt, ob ihm vielleicht der Rabatt zusagt.
Ich bin gerade auf der Homepage und habe auch mal den Filter drin für jetzt im Angebot. Und du siehst bei allen Spielen Rabatte, außer FIFA 25 ist einfach für 60 Euro drin, ohne Rabatt.
Ich weiß nicht, geil,
wie sie das geschafft haben, sich da reinzuschleichen, aber okay.
Die sind bei der Rabatte drin, obwohl sie keinen Rabatt geben, okay.
Mhm. Was mir zu deinem Thema einfällt, bin tatsächlich auch manchmal überrascht über die Höhe der Rabatte. Also es gibt so 2, 3 Spiele, die kosten vielleicht irgendwie 15, 20, 25 Euro. Und auf einmal sieht man sie für 2,99 und denkt sich so, was, 80% Rabatt oder noch mehr? Da bin ich auch überrascht.
Die machen ja weiterhin diesen Trick, Spiele im E-Shop kosten 10 Euro mehr als im Laden. Und wenn dann halt Rabatte sind, dann kosten sie ein paar Euro weniger als im Laden. Ja, also
ja, man findet schon Schnäppchen. Es gibt halt unendlich viele Spiele und ich finde es generell, abgesehen davon, echt schwierig. Also jedes Mal, wenn ich auf die eShop-Seite gehe, in die Angebotsliste, sind da irgendwie 1500 bis 2000 Spiele im Angebot, denke ich mir, ja. Also wenn man da nicht schon eine Wunschliste hat.
Wenn du nicht gezielt nach was suchst, hast du eigentlich keine Chance. Das ist so wie im Supermarkt auf dem Wühltisch. Da habe ich auch keine Lust, jetzt das ganze Regal durchzugucken. Aber da vielleicht noch eher als im E-Shop, ja, weil das einfach immer mit dem Nachladen und ja.
Aber es lohnt sich manchmal ein bisschen durchzuklicken. Man findet schon interessante Sachen, ja.
Also was ich empfehlen kann, was ich schon ein paar Mal gemacht habe, ist, wenn irgendein Spiel einen interessiert oder so, einfach auf die Wunschliste setzen. Einfach ab und zu mal in der Wunschliste schauen und dann sieht man ja, ob es gerade günstiger zu haben ist oder nicht. Und dann kann man sich überlegen, ob man zuschlägt. Also so mache ich meinen Filter ein bisschen.
Mhm. Aber ich glaube, wir haben so viele Top- und Flop-Listen gemacht die letzten Jahre. Hört gern unsere Ausgaben von damals und dann könnt ihr ja noch mal gucken, ob was für euch dabei ist im Rabattsystem bei Nintendo. Und deshalb würde ich vorschlagen, Dennis, dein erstes Thema bitte.
Masahiro Sakurai hat gesagt, er plant natürlich ein neues Projekt. Der hat natürlich schon so ein bisschen, nachdem Smash zu Ende war, Oktober 21, so ein bisschen schon sein Okay gegeben für, okay, jetzt geht's mit was anderem weiter. Und er kann zwar noch nichts genauer sagen, aber es wird wohl bald was angekündigt werden. Ja, hält sich noch zurück, aber ich vermute, es wird für die Switch kommen.
Naja, er sagte nicht bald, er sagte sooner or later, also früher oder später.
Ja gut, sooner or later, ja. Sooner ist besser, es ist früher als later, aber es ist eher later, ja. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme ist noch nichts bekannt, aber wie gesagt, Switch 2, denke ich, dass da was kommen wird. Wundern würde es mich nicht, wenn es wieder Smash Brothers wäre, aber ich glaube, wahrscheinlich will er eher irgendwas anderes machen, so mal gucken, was er noch so drauf hat. Ich bin gespannt, weil Smash Brothers fand ich cool. Alle Teile hat er irgendwie ganz gut hinbekommen, sag ich mal.
Die Spiele sind okay. Hat er ganz gut hinbekommen. Leichte Untertreibung.
Genau. Ich bin ein Fan. Ich finde, er hat ein Händchen für gutes Zeug und da bin ich gespannt, ob es halt irgendein anderes Franchise vor allem ist von Nintendo, was er da umsetzt. Irgendwas Cooles. Bin gespannt, was es sein wird. Fand ich cool.
Ja, stimmt. Der Sakurai hat einen klangvollen Namen in der Gaming-Branche. Und ich glaube auch, dass was auch immer das für ein Spiel ist, dass es auf jeden Fall ein qualitativ hochwertiges Spiel sein wird. Aber ich muss zugeben, wenn ich an Sakurai denke, dann fällt mir ein Smash und Kirby. Oder vielleicht auch was ganz, ganz Neues. Aber ich denke einfach an Smash. Weil, wenn man mal rechnet, Smash Ultimate ist ja jetzt auch schon wieder von 2018. Das heißt, das nächste Smash ist eigentlich fällig, spätestens mit der Switch 2. Insofern Es könnte was anderes sein, aber ich glaube auch, es ist das neue Smash.
Wenn, dann aber bitte für die neue Switch 2, ja.
Also ich glaube, dass nicht mehr Großes für die Switch kommt. Nee. Also wir haben jetzt im Januar noch Donkey Kong Country Returns, was ja ein Port ist. Aber sonst habe ich jetzt nichts auf dem Schirm von Nintendo Großes. Metroid, Entschuldigung. Da war noch was, gell?
Ja, aber das glaube ich auch, dass das ein Dual Release wird wieder.
Mhm, ich denke auch, ja.
Könnte gut sein, guter Gedanke.
Ja, wie du sagst, wird es wieder eines, der die er schon gemacht hat? Oder wagt er sich an was Neues und kann da seine Künste zeigen? Aber ja, wir werden es sehen.
Ich glaube, er würde sich schon wagen. Ich denke auch, dass er zwar grundsätzlich Spaß hat an der Serie und sich vielleicht auch so ein bisschen verantwortlich dafür fühlt, weil er sie ja seit dem allerersten Teil anmacht. Aber Smash ist so ein wichtiges, populäres Spiel, ein so wichtiges Franchise, dass Nintendo sagt, wenn das einer macht, dann muss das bitte der Sakurai machen. Es könnte was anderes sein, aber ich glaube einfach, dass viel dafür spricht, dass es Smash sein wird.
Und er hat dann quasi schwäbisch geflucht. Sakurai, dann mach ich's halt.
Dann bin jetzt ich dran mit meinem ersten Thema. Sony proklamiert über den eigenen 30 Jahre PlayStation Jubiläums-Webseitenauftritt, dass die PlayStation 2 sich über 160 Millionen Mal verkaufte. Und das finde ich zumindest etwas interessant, weil seit dem 31. März 2012 hieß es offiziell immer, es waren 155 Millionen. Jetzt, fast 13 Jahre später, kamen auf einmal nochmal 5 Millionen dazu. Und jetzt wird im Internet natürlich gewettert, dass Sony das nur erfindet, weil Nintendo mit der Switch droht, die bisherigen 155 Millionen zu knacken und jetzt schmeißen sie nochmal 5 Millionen drauf, damit Nintendo das nicht schaffen kann. Das könnte theoretisch sogar stimmen. Allerdings darf man nicht vergessen, gegen Anfang 2012 hieß es 155 Millionen, aber die PlayStation 2 wurde bis Ende 2013 verkauft. Ob man jetzt in anderthalb Jahren nochmal 5 Millionen weitere Einheiten verkauft, obwohl es ja schon längst die PS3 gab und die PS4 auch schon erhältlich war seit kurzer Zeit. Und man darf nicht vergessen, innerhalb des Zeitraums von PlayStation 2 waren DS, Wii, 3DS und natürlich auch Microsoft mit der Xbox-Marke nicht untätig. Ich halte es für möglich. Aber so ein bisschen, wie sag ich das mal, so ein bisschen fishy ist das schon so. Nintendo ist relativ knapp davor mit 9 Millionen Einheiten, die noch fehlen, das vielleicht noch aufzuholen. Und dann legt Sony plötzlich noch 5 Millionen drauf. Weiß ich nicht.
Ich kann mir auch irgendwie nur schwer vorstellen, dass die das geheim gehalten haben im Falle von, dass uns mal jemals jemand einholt. Können wir noch einen draufsetzen, um die Spitze für uns zu behalten eine Weile länger. Es wirkt ein bisschen komisch. Also warum wurde das nicht schon viel früher gesagt? Aber ja, an sich weiß auch nicht, ob das wichtig ist. Kann es jemand bestätigen? Kann es jemand widerlegen? Persönlich hätte ich es schön gefunden, wenn es irgendwann mal wieder jemand gibt, der praktisch einen neuen Rekord hält und den alten bricht. Aber an sich, weiß auch nicht, warum. Also ob der Move so wichtig ist, ob das für das Image wichtig ist der Firma oder der Marke PlayStation, schwer zu sagen.
Man könnte jetzt natürlich sagen, hey, die feiern 30 Jahre PlayStation, die haben jetzt seit 13 Jahren nichts mehr dazu gesagt und da haben sie jetzt beim Jubiläum mehr oder weniger die konkrete Zahl genannt.
Vielleicht, ja.
Ich meine, der Zeitpunkt ist schon, also es ist ja so, seit wo sie die Switch ja gut verkauft hat, hat man ja schon die letzten Jahre eigentlich schon, kann die Switch den Rekord brechen und so. Da kam aber nichts von Sony und jetzt plötzlich kommt was, ist natürlich schon komisch. Ich finde, 5 Millionen ist schon eine hohe Zahl, finde ich. Also du hast ja auch angesprochen, wie viel Konkurrenz es da gab. Andererseits kann ich es mir aber auch wieder vorstellen, weil das es möglich ist, weil die PS2 ja wirklich auch durch die Decke ging und viele das als DVD-Player genutzt haben. Und vor allem, ich glaube, SingStar hat auch viel dazu beitragen, dass das Ganze auch bei den Casual-Gamern populär wurde. Und vielleicht war die PS2 da einfach beim Kauf dann günstiger als eine PS3 oder eine PS4 oder ein DS wollte man nicht, weil es eine Handheld-Konsole war. Man wollte, um an den Fernseher anzuschließen. Kann ich mir ehrlich gesagt vorstellen. Mir kommt nur die Zahl sehr hoch vor, 5 Millionen.
Und Leute spielen mittlerweile auf Facebook und auf dem Handy zu Spottpreisen oder kostenlos. Ich bin da sehr skeptisch. Und das DVD-Player-Argument zog schon lange nicht mehr zu der Zeit, weil anfangs waren die Player noch arschteuer. Da hat das mit der PS2 gut funktioniert, da hatte man 2-in-1. Aber hey, was kosteten zu der Zeit dann später noch die DVD-Player?
Man kann auf jeden Fall sagen, was aber auch nicht verwunderlich ist, weil es einfach viel mehr Menschen und viel mehr Zocker gibt, auch dank Nintendo, dank PlayStation, dass die Switch es ziemlich schnell geschafft hat, diese hohe Zahl zu erreichen. Aktuell sehe ich da Nintendo immer noch die besten Chancen zu haben. Vielleicht nicht mit der Switch 2. Vielleicht braucht es halt wieder so 1, 2, 3 Generationen, bis mal wieder irgendwas richtig Innovatives kommt, was die Leute zum Kaufen animiert.
Vielleicht machen sie auch die Switch 2 so teuer, dass sich viele noch eine Switch 1 kaufen und dann gehen da die Verkaufszahlen hoch. Ich hoffe es nicht. Ja.
Na gut, Thomas, wir möchten aber von dir jetzt mal hören, was dein zweites Thema ist.
Mitte Oktober ungefähr wurde ein Playtest angekündigt von einem geheimen Spiel mit Registrierung und man wird ausgewählt und man muss ein paar Bedingungen erfüllen, um teilzunehmen, so wie Nintendo-Account haben, Switch Online haben, Expansion Pack Member sein und so weiter und so fort. Und natürlich ein NDA dazu, dass man halt nichts davon veröffentlichen darf. Sowas weckt natürlich Interesse und Gerüchte und
ich habe mich mega geärgert, dass ich das verpasst habe, mich da einzuloggen oder halt mich da zu registrieren, ne?
Sowas passiert nicht oft im Nintendo-Umfeld. Ich glaube, bei den anderen vielleicht schon eher, aber schon was Besonderes, wo man sich denkt, was passiert jetzt? Und hat es auch wieder was mit der Switch 2 zu tun? Und wie man erwarten konnte, als es dann losging mit dem Spielen, gab es auch reichlich Info. Und ich glaube, die haben sich da ganz gut gebettelt mit Sachen hochzuladen und Nintendo wieder die schnell runterzunehmen. Und ein paar Informationen sind ja doch durchgesickert, also auch Videos, Screenshots.
Unabhängig davon, was das für ein Spiel ist oder für ein Projekt oder für ein System oder was auch immer sie da zeigen, das allererste, was mir als die erste Ankündigung war, in den Sinn kam, war, ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass die wirklich die Klappe halten. Irgendwas dringt immer nach außen.
Das ist doch bestimmt auch gewollt. So ein kalkuliertes Risiko, bisschen Publicity.
Man kann das ja auch verschleiern, wenn das dann über vier Ecken einer dann irgendein Screenshot liegt, dann kann man das ja nachvollziehen, wer es hochgeladen hat, aber das war dann wahrscheinlich nicht der, der bei der Gruppe dabei war, der das getestet hat.
Normalerweise, wenn man sowas macht, ist das ja auch im eingesperrten Raum mit Unterschrift und die gucken dir auf die Finger oder sowas. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass die so in der Phase sind, wo sie es wirklich mal skalieren wollen und testen, wie läuft die Infrastruktur, wenn wir da 1 Million Spieler drauf loslassen.
Aber ich könnte mir schon vorstellen, ja, so ein Community-Ding halt zu basteln. Tatsächlich so eine Miiverse-Welt, wo man sich trifft und spricht und bla. Wobei, das ist ja bei Nintendo immer ein bisschen schwierig. Ja, bin gespannt, ob das eher ein Spiel wird oder doch eher in die Community-Sektion kommt, also eher eine Anwendung oder irgend sowas.
Ah, du meinst so ein bisschen wie das Miiverse, also. Mhm. Markus, was ist dein zweites Thema?
Es handelt sich um ein Spiel, ich sag gleich den Namen. Also als ich den ersten Trailer gesehen habe, fand ich, es sah gut aus, ja, es sah wie immer toll aus. Doch bei dieser Spielereihe, ich habe es, glaube ich, hier mal gesagt, ich weiß nicht, ob ich es auch mal in dem Podcast gesagt habe, von dieser Spielereihe ist für mich der Zauber irgendwie ein bisschen zu Ende gegangen im Laufe der Jahre. Und ich rede von Mario Party Jamboree, das ja jetzt rausgekommen ist Ende Oktober, glaube ich.
Mitte Oktober.
Mitte Oktober, okay. Ja, und es war so, also bei mir so ein bisschen so gemischte Gefühle, weil einerseits, wie ich gerade gesagt habe, sah gut aus, hat auch ja, mein Interesse geweckt. Aber ich sah natürlich auch die Vergangenheit gleichzeitig. Und die letzten beiden Ableger, die wirkten halt so unfertig. Eine Frage, die ich mir dann dann auch gestellt habe, als ich den Trailer gesehen habe, brauchen wir 3 Spiele, also 3 Mario Party Spiele auf einer Konsole? Weiß, das gab es in der Vergangenheit ja auch. Auf dem GameCube gab es 4 Stück, glaube ich. Auf dem N64 3 Ableger. Also es gab immer mehrere Ableger, aber in Zeiten von DLCs und so und Online-Updates und alles, habe ich mich dann schon gefragt, kann man nicht einfach ein Spiel machen wie bei Mario Kart und das einfach erweitern? Ja. Schließlich war es aber so, dass ich irgendwie total Bock hatte auf Mario Party und es gerade sehr günstig zu haben gab. Ich habe dann auch mit einem Kumpel geredet und der hat schon Let's Plays angeschaut und dachte, ja, das sieht ganz cool aus. Und dann habe ich es mir geholt.
Hörst dich so an, als würdest du dich schämen.
Ja, weil ich immer gemeckert habe. Der Zauber ist vorbei und
ja, richtig, stimmt.
Es hat mich wieder in den Bann gezogen. Nintendo hat's geschafft. Aber jetzt lasse ich euch mal reden.
Ich bin der am wenigsten Mario Party spielt von uns allen hier. Ich tauchte ja ab und zu einfach mal mit ein und hole mir mal seltenst den einen oder anderen Titel. Ich habe ja einen Dennis für meine Mario Party, der von Mario Party 1 im GameStop gehuckt war. Ich muss sagen, es ist wie bei allen Nintendo-Spielen, es entwickelt sich jetzt nicht so schnell voran oder so macht so große Abstecher, dass man jedes Mal ein komplett neues Spiel vor sich hat. Aber ich finde, so wie mit Mario Superstars, sie haben das klassische Mario Party echt wieder gut umgesetzt. Also ich finde, die Bretter machen Spaß und die Minispiele vor allem machen Spaß. Und ich habe die ganzen anderen Spielmodi auch noch nicht ausprobiert. Ich habe aber gesehen, dass es einen Profi-Modus gibt, im Sinne von, man kann möglichst viel von den Random-Sachen wegschalten und es mehr wie so eine Art, ich sag mal, Monopoly spielen oder wie hieß dieses?
Straßen des Glücks.
Genau, so ein bisschen mehr auf die Art strategisch vorgehen.
Mehr Strategie statt Glück, ja. Mhm.
Was ich cool finde für die Leute, für die es vielleicht immer so ein bisschen zu bunt und zu chaotisch war.
Also keine Chance Time und so Zeug und zufällige Blöcke, die sind dann weg, weil die machen das Spiel schon ein bisschen, wo du denkst, nein, der kriegt jetzt einen Stern, ey.
Keine Bonussterne, keine doppelten Sachen am Schluss, genau. Ja, ich finde es auch schade, dass es eigentlich jedes Mal ein neuer Vollpreistitel ist mit relativ wenig Content. Aber vielleicht ist das für Nintendo die Strategie, weil sie die Verkaufszahlen, also bei Mario Kart sehen sie einfach, sie können machen, was sie wollen. Es verkauft sich jeden Monat seit 10 Jahren gefühlt als Nummer 1-Titel. Warum dann ein neues Spiel rausbringen? Dann lieber mehr Content. Und vielleicht ist das bei Mario Party eher das Gegenteil, dass das so schnell abflacht, dass sie da mit einem neuen Titel mehr Chancen haben, was ich persönlich schade finde. Aber ja, ich habe es bis jetzt nicht bereut. Ich habe nur 2-3 Mal gespielt, aber ja.
Ja, Dennis, dann doch bitte dein zweites Thema für diese Ausgabe.
Ja, mein zweites Thema ist eigentlich schon fast so verrückt wie die Alamo. Auf einmal kam da eine Nachricht, dass Nintendo auf einmal eine Nintendo Music App veröffentlicht hat. Also quasi YouTube Music oder wie heißt's?
Spotify.
Spotify, Jesus Gott. Spotify für Nintendo Musik. Dachte ich, boah, was, das ist eigentlich eine coole Idee, dass man jetzt endlich mal offiziell, ohne jetzt den Nintendo DS anzumachen, wie der Markus, quasi im Handy seine Musik laufen lassen kann. Und deswegen interessiert mich das auch deswegen sehr, was Markus darüber sagt. Aber dazu kommst du, denke ich, gleich. Ich habe die sofort installiert und gedacht, ach cool, was möchte ich mir denn anhören? Und da habe ich mir da so ein paar Lieder angehört und so ein paar Playlisten und dachte ich irgendwie, ja, nee, so geil finde ich es dann doch irgendwie nicht. Also es ist schön, dass es das gibt und habe dann so ein paar Melodien gehört. Und dann dachte ich so, nee, dann habe ich doch lieber wieder meine anderen Sounds oder Musiken gehört im Auto oder unterwegs, weil ich das dann auf Dauer nicht so spannend finde. Aber wenn man mal so Bock hat auf ein paar Mario-Melodien oder so irgendwie, keine Ahnung, Donkey Kong-Rap oder was weiß ich, dann finde ich es natürlich schon stark, dass es jetzt sozusagen möglich ist, das jetzt ohne auf YouTube zu gehen oder sonstiges zu gehen, halt da die Features der App zu nutzen. Ich meine, da kann natürlich jeder wieder sich seins denken, warum muss ich mir jetzt nochmal eine App runterladen und hier und pipapo. Aber letztendlich finde ich das, heutzutage gibt es ja für alles eine App. Schön, dass Nintendo das da jetzt, ja, jetzt angeboten hat. Warum sie das jetzt machen, genauso wie Alamo, keine Ahnung. Es wird auf jeden Fall wieder in verschiedenen Ecken Nintendo reingeworfen.
Ja. Man schießt mal mit der Schrotflinte einfach ins Blaue und ja, guckt mal, was genau hängen bleibt. Habe ich so das Gefühl gerade.
Ich finde das eine tolle Sache, dass man jetzt endlich die Nintendo-Musiken, so nenne ich das mal ganz simpel, sich anhören kann. Wurde auch verdammt noch mal Zeit. Ich finde aber, Dennis hat das gerade so kurz eingeschoben, ich finde aber auch es schade, dass ich das nur auf einer Smart-Device machen kann. Warum kann ich das nicht auch mir im Browser anhören, auf der Nintendo-Webseite in einem gesonderten Bereich? Und wenn ich mich dafür mit meinem Nintendo-Account da einloggen muss, aber dass ich es auch so nutzen könnte. Beziehungsweise, warum kann ich das nicht auf der Switch? Da starte ich auf der Switch die kleine Software und kann das auf der Switch machen. Das finde ich ein bisschen schade. Aber im Großen und Ganzen finde ich das super. Und Nintendo hat, und das ist ja noch nicht so lange her, aber auch seitdem schon wieder weitere Spiele hinzugefügt, bei den Spielen einzelne Songs zugefügt. Was ich toll finde und was ich richtig toll finde, ist, ich kann mir das so einstellen, dass ich sage, spiel mir den Song in so einem 60-Minuten-Loop. Ich finde das toll. Finde ich gut.
Also auf der Switch, da verstehe ich viele Sachen nicht, warum es nicht für die Switch dann kommt oder so.
Das stimmt.
Ich meine, es ist ja von Nintendo. Also.
Ich finde auch, dass man ohne Zweifel einfach beides abdecken kann. Verliert man ja nichts. Also generell finde ich die App auch cool. Es ist auf jeden Fall nervig, dass es eine zusätzliche App ist, dass man es nicht da anhören kann, wo man eh schon seine Musik hört und dass die Funktionalität sehr eingeschränkt ist. Was positiv dabei ist, ist aber zum Beispiel am Anfang, ja, hoffentlich sind es nicht nur Titel, die da nehmen, man bekommt den ganzen Soundtrack zu ganzen also Spielen und das ist schon ziemlich cool. Und die Filterfunktion oder die Suche nach irgendwie nach Konsole, nach Charakter oder so, finde ich auch, also das passt hervorragend dazu, aber ich nutze es auch nicht täglich. Also wenn ich mal irgendwas mache, wo ich Musik hören will und ich denke daran am Handy, dann schalte ich mir da irgendeine Playlist an und höre mal eine Weile Zelda oder Lilith Wars oder F-Zero, aber das fehlt halt die Integration in die Musik, die man sowieso immer hört. Das ist halt ein bisschen schade. Aber an sich nett. Und wie der Jörg schon sagte, warum gibt's sowas nicht schon seit 20 Jahren, seit alles irgendwie online und digital geworden ist? Vielleicht kommt ja noch mehr.
Ich höre ja gern Soundtracks und ich habe mich früher eigentlich schon lang oder schon immer gefragt, so warum ist der Bedarf nicht da oder warum kommen keine Soundtrack-CDs oder so raus, die man sich kaufen kann. Und mittlerweile könnte man ja auch Soundtracks digital anbieten. Dann kam jetzt diese App, ja. Mir war es jetzt nicht so klar, dass es auch nach wirklich Spiele unterteilt ist, dass man wirklich den kompletten Soundtrack hat. Ich bin davon ausgegangen, man hört jetzt einfach nur ein paar Titelmelodien von irgendwelchen Nintendo-Spielen und das war's dann schon. Und hab's dann auch nicht weiter verfolgt. Aber so wie ihr das gerade beschrieben habt, gibt's ja dann komplette Soundtracks zu einem Spiel dann auch.
Dann komme ich jetzt zu meinem zweiten Thema. Und da war am 6. November von Nintendo abgehalten, das Financial Results Briefing beziehungsweise das Corporate Management Policy Briefing.
Gesundheit.
Gesundheit, genau, dankeschön. Ich habe mir das PDF, nachdem das gewesen ist, durchgelesen. Das war ein, weiß ich, 19 Megabyte großes PDF. Es gab viel Text, viele Informationen und ich habe zu so vielen Dingen eigentlich was zu sagen. Aber allein darüber zu sprechen, wäre dann locker eine ganze, vielleicht sogar zwei Ausgaben. Und ich habe es insgesamt auf 3-4 Sachen eingedampft und das Wichtigste nenne ich dann zum Schluss. Also, es wird darüber gesprochen, dass die Anzahl jährlich spielender Menschen, mit der Switch spielender Menschen, über 100 Millionen gestiegen ist. Allerdings definieren sie das so, dass diese Personen die Switch wenigstens einmal im letzten Jahr zum Spielen benutzt haben. Und da denke ich mir, wie lange haben die denn damit gespielt? Eine Minute? 5? 3 Stunden? Wenn ich sage, gut, die wurden halt einmal kurz angemacht, dann gelten die als 100 Millionen Switches. Also das finde ich so ein bisschen sehr großzügig.
Ich mag solche Zahlen gar nicht. Ist auch bei Netflix, wenn sie sagen, 100 Millionen Leute haben die Serie mindestens 5 Minuten eingeschaltet. Ich denke mir, ja, okay, ist das wirklich ein Erfolg? Wenn euch das reicht, um genug Werbung zu verkaufen oder so, okay, aber ich finde das ein bisschen lächerlich.
Das ist halt wieder so Marketing-Blödsinn, damit es sich gut anhört, aber wenn man drüber nachdenkt, hä?
Vor allem, weil ihr ja eigentlich auch viel mehr rauslesen könntet. Also man hat ja, glaube ich, zugestimmt, dass sie dein Spielverhalten dokumentieren. Was sagt da diese Aussage? Ja, ich habe die Konsole wurde einmal gestartet. Also wenn ich denke, wie oft ich nur YouTube-Videos schaue.
Oh, das könnte natürlich auch sein. Da startet jemand eine App und schon ist es gespielt. Das könnte natürlich sein. Du hast recht.
Ja, oder die blinkt halt auf, weil das ein Update da ist. Und dann machst du geschwind an und dann zählt schon. Guter Trick.
Also schwammige Aussage, sehr schwammige Aussage. Gut, dann ging es weiter, also es ging mit vielen Sachen weiter, aber wie gesagt, ich dampfe ein. Dann ging es weiter damit, dass Nintendo weitermachen möchte, Nintendo-Accounts zu verwenden, um weiterhin positive Langzeitbeziehungen mit den Konsumenten und Konsumentinnen aufrechtzuerhalten. Und ehrlich gesagt, ich habe so einen Moment für mich überlegt und dachte, habe ich eine positive Langzeitbeziehung mit Nintendo über den Nintendo-Account? Ich kann halt Spiele kaufen und die spielen, aber das kann ich auch ohne Nintendo-Account zur Not. Und das können alle anderen auf jeder anderen Plattform auch. Spiele kaufen und da spielen. Und was ich ansonsten bekomme, sind halt für mich Angebote, die aber alle bekommen.
Die kriegt jeder.
Und das Einzige, wo ich mir dachte, da wo ich echt profitiert hätte, wäre gewesen bei 3DS und Wii U-Spielen, bei den entsprechenden Switch-Neuauflagen, die rabattiert zu kriegen. Du hast 3DS oder Wii U schon gekauft. Hier für die Switch kannst du neu kaufen, ist die Deluxe-Version, kostet dich nur 30 Euro.
Das ist halt auch sehr viel Marketing-Gerede und so Wunschdenken. Und wenn da nicht wirklich Mehrwert kommt, ist das jetzt für mich als Erwachsener komplett langweilig. Ich meine, wir waren ja früher Nintendo-Fans als Kinder. Da irgendwie so im Club Nintendo zu sein und Nintendo-Fan zu sein, die neuen Spiele, die Magazine und so zu bekommen, war schon cool. Aber das ist jetzt, finde ich, irgendwas ganz anderes und das funktioniert nicht so einfach. Und ich glaube auch, dass Nintendo sich da eher ernsthaft Gedanken machen sollte, weil an sich kann man da für beiden Seiten was rausholen, anstatt das einfach so oberflächlich daherzubringen.
Ich meine, vielleicht ist das jetzt auch eine Aussage, die für die Zukunft gelten soll, aber momentan sehe ich da eigentlich auch keinen Mehrwert. Für mich ist das einfach nur ein Account, den du halt hast. Ja, und wenn du dann in dem Nintendo-Shop da irgendwas kaufen willst, dann musst du dich da aber auch nochmal anmelden. Also ich habe ja dann keinen Vorteil. Ja, hier, du hast einen Nintendo-Account, du kriegst jetzt irgendwas günstiger. Ja, so wie du es gesagt hast. Nee, wenn ich diese Nintendo-Coupons da haben will, dann muss ich die in dem Nintendo-Shop kaufen und dann muss ich mich da auch wieder anmelden. Aber es ist vielleicht, wie du sagst, Thomas, es geht um Kundenbindung, um die jeder Hersteller buhlt um seine, buhlt, sagt man, glaube ich, gell, um seine, Kunden. Und wenn du beim einen bist, ist die Chance geringer, dass du beim anderen auch noch bist, weil dir irgendwann die Zeit ausgeht, ja.
Es ist aber auch tatsächlich so, es gibt zu viel mittlerweile gleichzeitig. Früher war es gefühlt, du folgst einer Sache und es reicht dir. Und jetzt müssen sie darum kämpfen, dass du nicht nur 10 Minuten Mario Kart spielst, sondern halt 5 Jahre lang.
Ist ja mit Streaming-Diensten ja auch nicht anders. Also
genau.
Da hast du früher auch gedacht, hey geil, ich kann streamen, dann holst du dir deinen Account und dann stampfen aber die anderen auf den Markt und sagen, ja, wenn du aber die Disney-Filme anschauen willst, dann musst du bei uns einen Account machen. Und wenn du die Filme sehen willst, dann musst du den Account noch machen und da auch nochmal 10 Euro zahlen im Monat. Und das hat sich so ein bisschen verselbstständigt und ja, eigentlich noch schlimmer wie die Fernsehprogramme, wo du einfach umschalten konntest. Jetzt musst du immer zahlen dafür. Und ich glaube, dass halt die großen Konsolenhersteller halt auf dem Trip halt auch sind und Nintendo da einsteigen will.
Alle Firmen leben ja gefühlt nur noch davon, vom Abo-Modell. Also ich meine, sowas gab es auch schon vor 50 Jahren. Ich meine, Kabel war auch Abo-Modell, keine Ahnung. Aber man liest ja nur noch, es geht nur noch darum, diesen wiederkehrenden Profit zu bekommen. Und alles muss zeitbegrenzt sein. Und alle Funktionalität, die man sich früher einmalig geholt hat, gibt es jetzt halt nur noch du kriegst geliehen und musst halt im Abo zahlen. Und auch da läuft es, glaube ich, so mit dem Account hin, mit der Bindung, dass man da halt auch ein Preismodell dahinter hat.
Ja, und ich denke, das sind halt nachher Zahlen, die man nachher den Aktionären vorweisen kann und sagen, guck mal, so und so viel Prozent haben wir Marktanteil, die sind bei uns und dann wird da halt wieder auf den Weg dann Geld reingespült und deswegen ist das gerade so wichtig für die Unternehmen geworden.
Weil man da leichter sagen kann, das ist im nächsten Quartal auch so und im nächsten wieder so. Die werden sich nicht alle abmelden. Ich bin ja immer noch glücklich, dass Nintendo qualitative Spiele produziert und zum Beispiel auch bei sowas wie Zelda oder Mario es nicht alles irgendein Geschäft mit Skins und Ingame-Währung und keine Ahnung, noch 10.000 Sachen kaufen läuft. Also da bin ich echt glücklich darüber. Da ist ja auch die, so mancher Vollpreistitel gerechtfertigt. Da finde ich viele andere Sachen viel schlimmer, aber es wird sich bestimmt auch bei denen ändern. Also nach und nach ein bisschen.
Gut, zu meinen letzten Punkten. Also eigentlich ist es ein Punkt, aber ich splitte das mal, weil es nicht exakt dasselbe ist. Es geht also darum, dass Nintendo gesagt hat, A, Nintendo wird den Nintendo Switch Online Service auch auf dem Switch Nachfolger anbieten. Das heißt, wir werden weiterhin NSO haben. Und B, das ist die größere Info, Nintendo Switch Software wird auch auf dem Nachfolger der Nintendo Switch spielbar sein. Weitere Informationen zum Nintendo Switch-Nachfolger wird es aber erst später geben.
Also ich finde, beide News sind überhaupt irgendwie keine News wert. Die sind so selbstverständlich. Also gerade der Online-Dienst, warum sollte der weg sein?
Ja.
Was für einen Sinn macht das? Ja. Und das Abwärtskompatibilität war schon über Generationen hinweg immer ein wichtiges Thema. Man sah es ja bei GameCube zur Wii und Wii zur Wii U und dann gab es vielleicht mal einen Cut, aber andere Konsolen machen das ja auch so. Also es überrascht mich jetzt auch nicht. Vielleicht von dem physikalischen her, dass immer noch die Cartridges auch in der Switch 2 funktionieren, okay. Aber es wirkt eher so wie, es ist ja so ein Investor-Meeting und eigentlich sind die, also das sind ja nicht die Infos an die Nutzer, sondern das ist ja eher so intern, was man aber öffentlich machen muss, weil es eine öffentlich geführte Firma ist, dass die Aktie nicht absinkt und dass man die Laune hochhält und was auch immer, dass der Preis vom Unternehmen stimmt. Aber ja, wie du sagst, eigentlich wäre sowas eine Randnotiz, finde ich, in so einer Direct, wo es dann zum ersten Mal um die Switch 2 geht.
Also die Ankündigung an sich finde ich schon okay, dass man es halt weiß. Aber ich überlege gerade, ob das jetzt einen Unterschied macht. Wenn jetzt Nintendo gar nichts gesagt hätte, würde mich das jetzt bewegen, zu sagen, oh, ich warte lieber mit Switch spielen, weil ich ja nicht weiß, ob ich die auf dem Nachfolger spielen kann.
Eben.
Oder umgekehrt, wenn jetzt Nintendo gesagt hätte, der Nachfolger wird nicht abwärtskompatibel sein, was würde das dann in mir auslösen? Würde ich dann sagen, ja, mit Spiel XY warte ich lieber, weil wenn dann die Switch 2 kommt, kommt vielleicht ein Port, der dann besser aussieht. Also irgendwie ist die Aussage gut, aber irgendwie auch so nichtssagend. Also nicht nichtssagend ist falsch, aber nicht relevant für den Zeitpunkt.
Meine Meinung ist, sie machen das jetzt schon, damit die Leute zu Weihnachten Switch-Spiele kaufen, bevor die Leute am Ende vielleicht keine oder weniger Spiele kaufen.
Habe ich tatsächlich nicht gesehen.
Ich fand es jetzt auch wichtig für mich, das zu wissen. Aber das ändert jetzt mein Kaufverhalten nicht. Ich habe ja schon eine Switch. Ja, also ich kenne jemanden, der sich überlegt, eine Switch zu kaufen. Und als er aber gehört hat, dass sie abwärtskompatibel ist und denkt, okay, jetzt warte ich ja eh schon 5 Jahre. Jetzt warte ich vielleicht noch ein halbes Jahr und hol mir die Switch 2, weil dann kann ich ja die alten Spiele auch drauf spielen.
Man kann sich ja auch einfach mega künstlich aufregen und so eine negative Welle starten, wenn das nicht so wäre. Ist vielleicht nicht allgemein so wichtig, aber es kann so einen Hype auslösen, dass der Kauf und die Aktien und alles so in den Keller sackt. Also da muss man echt vorsichtig sein heutzutage. Ich glaube, da muss man auch immer so mit den Erwartungen spielen und wie man das Volk zufriedenstellt oder bevor man so einen, sagen wir mal, so einen typischen Shitstorm sich angelt.
Also du meinst, es hat sich auf den Aktien ausgewirkt, dass die was gesagt haben zur Abwärtskompatibilität?
100%ig. Ich erinnere mich irgendwie an die Zeit früher bei den Konsolen. Da gab es ja keine Abwärtskompatibilität, sagen wir mal, bis zum GameCube. Die Konsolen waren immer komplett anders. Die haben so einen Generationssprung gemacht. Man hat sich doch eh immer gefreut, Altes weg und Neues da, auch wenn man die alten Sachen noch gespielt hat. Heutzutage, finde ich, ist das so übertrieben gehypt. Also ich mag die Sachen, die ich mir gekauft habe, auch in Zukunft weiter nutzen. Aber es werden ja eh wieder 1 Million neue Spiele kommen, wo ich mich ja mit bei der neuen Hardware auch darauf konzentrieren will, weil es ja irgendwelche Vorteile mit sich bringt. Also ich werde ja nicht aufhören, neue Sachen zu kaufen. Deswegen finde ich das immer so, ich finde es viel wichtiger, endlich mal zu erfahren, was kann die Switch 2, wie ist die Akkulaufzeit, wie ist der Bildschirm, hat sie irgendwelche komplett neuen Features, irgendwas Innovatives. Ja, es ist wirklich so eine Randnotiz für mich.
Ja, also ich finde, früher, da war das ja echt so, ja, dass sie nicht abwärtskompatibel waren und da hat es mich auch nicht so gestört. Aber ich glaube, das lag auch daran, dass ich auch einfach die Konsolen nicht zu Release hatte, sondern die waren dann schon 1-2 Jahre draußen und es gab auch schon viele Spiele. Aber jetzt finde ich das schon ein Argument, weil, sagen wir mal, im März würde die Switch 2 kommen und ich habe mir jetzt Mario Party Jamboree gekauft und ich müsste dann ab März 2 Konsolen am Fernseher stehen haben, wird mich das schon irgendwie, finde ich nicht so geschickt, sage ich mal. Wenn ich aber dann sagen kann, hey, ich baue die alte Switch ab, ich baue die Switch 2 auf und kann meine ganzen Spiele, zumindest auch die neueren, die ich halt aktuell auch noch gerne spiele, oder Mario Kart, solange das neue noch nicht rauskommt, einfach auf der einen Konsole spielen, finde ich eigentlich schon cool, dass immer die neue Generation zumindest noch mit der nächst älteren kompatibel ist. Finde ich eigentlich schon ein ganz cooles Feature. Es muss nicht immer bis ganz zurückgehen, aber
softwaremäßig hätte ich es sowieso erwartet. Also vielleicht das wirklich Positive daran ist, dass man auch die Cartridges, die man sich gekauft hat, immer noch einsetzen kann.
Ach so, stimmt, du hast ja viele digital, gell?
Genau, also da hätte ich sowieso erwartet, dasselbe runterladen und die Software ist halt kompatibel. Aber dass man wirklich seine gekauften Spiele da auch nutzen kann, ja, das verstehe ich, dass das auch eine wertvolle Info ist.
Das wird vielleicht noch spannend, ob du deine Spiele übertragen kannst.
Es ist natürlich schön, dass ich was Altes spielen kann, ne? Aber wie viel spiele ich das tatsächlich dann, wenn ich die neue Switch habe? Weil da will man dann sowieso wieder das Alte haben. Aber umgekehrt halt natürlich, wenn die anderen sich eine neue Switch holen, dann merken, da gibt's ja noch voll viele Spiele, die es da gibt, die ich noch gar nicht ausprobiert habe, kann man die sich noch kaufen, ne? Anders als jetzt vielleicht, wenn Nintendo wieder irgendwelche Remakes macht, die dann wieder einen Vollpreis kosten, gucke ich halt lieber, da gibt's auf dem Sekundärmarkt vielleicht da in Donkey Kong Country für 20 Euro. Wunderbar, nehme ich das, anstatt HD auf der Switch 2 nochmal zu holen. Aber das war für mich nie so das große Feature. Meistens habe ich die alten Sachen, die ich spielen wollte, schon ausgespielt oder wollte sie eh nicht mehr spielen. Und wenn dann die neue Konsole kommt, schaue ich natürlich, was da Neues gibt, ne? Also das mal zu dem Punkt.
Okay, dann komme ich noch zu einer Sache, die Thomas gerade sagte. Ich hab's nicht mehr so hundertprozentig im Ohr. Aber du sagtest sinngemäß, Thomas, dass die Switch 2 abwärtskompatibel sein wird, war dir eh klar. Ist dir nicht ganz so mega wichtig. Wichtiger wäre für dich, wie ist die Konsole? Wie schnell ist sie? Welche Hardware ist da drin? Das war so ungefähr deine Aussage gerade, richtig?
Ja, so die einfach mehr von der neuen Generation, genau. Auch die innovativen Features oder was unterscheidet sich jetzt zur Switch 1? Wie nennt man das, wenn sich nichts ändert, aber es...
Power-Upgrade, was eher untypisch wäre für Nintendo, aber man weiß ja nicht, ne?
Genau.
Bei mir ist es genau umgekehrt. Ich finde jetzt diese Abwärtskompatibilitätsinfo für mich persönlich auch nicht so wahnsinnig bahnbrechend wichtig. Aber schon gut, das zu wissen. Ich muss aber sagen, ich bin mir sehr sicher, die wird vielleicht irgendwas Neueres haben, irgendein Ding obendrauf, irgendeine Kirsche auf der Torte. Aber im Großen und Ganzen bin ich mir sehr sicher, wird die Switch 2 so sein wie die Switch 1. Und mir ist dann egal, ob die 64 GB Speicher hat oder 128 GB Speicher, wie schnell der Prozessor ist, wie viel RAM, wie schnell der RAM ist und blablabla. Die wird im Kern ungefähr sich so verhalten wie die Switch. Da bin ich mir sehr, sehr sicher.
Ich habe immer noch die Hoffnung, dass das grobe Konzept gleich bleibt und der Wiedererkennungswert von den Namen sich für sie rentiert, so wie sie es auch mit der Wii U probiert haben, aber dass trotzdem Nintendo noch Sachen im Petto hat, die man jetzt überhaupt nicht denkt.
Sie machen eine Zusammenarbeit mit Swatch und dann heißt es Swatched und dann kannst du die als Uhr tragen.
Ganz cool. Nintendo Super Switch. Oder Switch-U.
Switch-U, genau.
Switch, ja. Hardware ganz interessant auf jeden Fall, einfach um zu wissen, mit was für Spielen kann ich rechnen, finde ich auch spannend. Aber trotzdem erwarte ich immer so, vielleicht kann der Joy-Con jetzt wieder irgendwelche verrückten Sachen, auch wenn es dann nach 3 Monaten keiner mehr nutzt.
Kann er doch jetzt auch schon. Er kann von alleine laufen.
Er kann von alleine laufen.
Also ich erwarte da noch mehr als nur ein Hardware-Upgrade und leicht anderes Design.
Ich erwarte genau das.
Du befürchtest.
Nee, ich erwarte. Ich befürchte nicht, ich erwarte. Welche Spiele wird es geben? Dieselben Spiele, die du überall auch kriegst. Mit runtergeregelter Grafik. Das finde ich völlig okay. Ich habe immer gesagt, ich bin kein Grafikfetischist. Aber es wird so sein. Wie jetzt bei der Generation The Witcher und alles Mögliche hatten. Die Spiele waren alle da. Die waren nur runtergeregelt. Die Spiele wirst du da auf der Switch 2 auch haben.
Ich glaube, die Switch hat gezeigt, dass es mehr wieder in die Gamer-Richtung ging. Klar haben sie so ein paar Sachen drin gehabt mit dem Joy-Con, Hardy Rumble und wie toll das ist. Aber das Feature war ja eigentlich das Switchen von Fernseher auf Handheld und umgekehrt. Und natürlich, dass man halt eine tragbare Konsole hatte, mit der man auch zu zweit spielen kann. Ne? Einfach auf einem kleinen Bildschirm, was man anfangs auch immer ganz gut genutzt hat und so. Aber trotzdem war es mehr jetzt eine Gaming-Konsole.
Eine reine Spiele, ja.
Genau, als früher mit, hey, die Wii hat jetzt eine Fuchtelding und das Touchpad kann irgendwas von der Wii U und so. Und ich glaube, Nintendo hat es, glaube ich, auch ziemlich schwer jetzt, weil sie halt merken, okay, die Switch war ein Erfolg. Was machen wir jetzt aus der Switch 2? Wird das einfach jetzt nur was Ähnliches mit irgendeinem neuen Feature? Was, wenn wir jetzt wieder aus Wii U machen und keiner versteht das? müssen sie jetzt auch aufpassen und einfach eine 2 dranhängen? Glaube ich nicht. Sie werden irgendwas anderes wahrscheinlich machen oder auch nicht, weil sie Angst haben vielleicht auch, weil es ging ja schon nach hinten los, ne?
So schlimm ist es nicht. Die PlayStation macht ja auch immer eine starke Konsole und macht eine Zahl hinten dran.
Aber das hat ja Nintendo nie gemacht.
Nintendo sagt ja auch, sie bringen eine Konsole, wenn sie ein neues Konzept haben, von dem sie überzeugt sind.
Genau, und sie haben jetzt halt sehr lange konzipiert und haben vielleicht etwas gefunden, vielleicht auch deswegen so lange gewartet, weil ich habe mir jetzt vor kurzem mein Mark Zuckerberg-Interview angeguckt, auch über die Zukunft der Technologie, dass die Handys so ein bisschen abgeschafft werden, vielleicht in Zukunft, um man mehr auf Mixed Reality oder so kommen möchte, um halt auch mit dem Socializing und was auch immer. Aber
sein Wunschdenken.
Ja, ja, klar. Ja. Ich meine schon, dass man vielleicht mit so AR-Technologie, was wir auch so ein bisschen schon gehabt haben im 3DS, sage ich mal, die Technologie ist so ein bisschen vorangeschritten in dem Bereich. Ob sie da in die Richtung was reinbringen auf Nintendo-Art? Was fällt einem jetzt so spontan ein, was jetzt die Konsole trotzdem gamerisch macht, lustiges Wort, dass es halt jetzt nicht wieder in diese, ach, ist ja witzig, dass man hier irgendwas durch die Gegend schmeißen kann und was auch immer, sondern dass es schon mehr eine Switch erweitert, aber mit einem Gimmick oder mit einem Feature, Gimmick klingt immer so negativ, vielleicht ein Feature, was so interessant ist, dass es halt alle wieder ins Boot holt. Und das ist, glaube ich, eine große Challenge, die sie jetzt vielleicht geschafft haben und mal gucken, was sie draus machen.
Und vielleicht auch ohne das den Leuten aufzuzwingen. Und ich glaube, also ich würde jetzt mal einfach behaupten, bei der Wii haben sie einfach Glück gehabt, dass sie durch die Decke ging. Aber das Problem war bei vielen Entwicklern, die Tastenbelegung war einfach komplett anders als bei normalen Controllern. Ja, es haben einfach Knöpfe gefehlt, ja. Eine zweite Schultertaste und so weiter oder eine dritte.
Da würde ich auch immer sagen, das ist nicht mein Problem, dann macht andere Spiele, seid auch innovativ.
Ich führe es gleich weiter aus. Bei der Wii U und dem Gamepad, da hatte zwar Nintendo ein paar nette Ideen, aber man hat einfach schon ziemlich schnell gemerkt, die Entwickler wissen gar nicht, wie sollen sie das Gamepad einbinden. Und es wurde aber auch so aufgezwungen, dass du ja zum Anmachen der Konsole hast du das Gamepad ja auch gebraucht. Das ging ja immer mit an. Und nachher, wenn du dann ein Spiel gestartet hast, ging es dann entweder aus und dann konntest du mit dem Pro-Controller weiterspielen oder bei Donkey Kong zum Beispiel bleibst du die ganze Zeit an und kopiert einfach das, was du auf dem Fernseher siehst, was halt Akku verbraucht. Und bei der Switch, da ist zwar viel, sag ich jetzt mal, unnützes Zeug dabei, wie die Infrarotkamera zum Beispiel, aber du kannst die ganzen Features nutzen, du musst aber nicht. Du kannst einfach auch klassisch, wie auf jeder anderen Konsole, mit einem Controller spielen. Und ich glaube, das ist halt die Richtung, wo sie gehen sollten, meiner Meinung nach. Sie dürfen ein neues Feature mit reinbringen, aber müssen gleichzeitig darauf achten, dass es nicht so anders ist, dass sie komplett neue Controller-Button-Belegung haben, wo dann wieder keiner mit klarkommt.
Ich weiß, was du meinst. Ich bin immer dafür, optional, was, wie du sagst, Innovation vorantreiben. Das greift vielleicht nicht direkt oder nicht bei allem, aber auf Dauer hinweg provoziert es ja doch irgendwo eine Veränderung oder was Neues. Und wenn es nur ein bisschen ist. Ich meine, der N64-Controller war auch ganz was anderes und hat damals perfekt funktioniert für die Konsole, aber man merkt ja heutzutage, der Standard hat sich halt durchgesetzt. Ganz kurze Sache zu, was der Dennis gesagt hat mit Mixed Reality. Man muss sagen, ich habe jetzt auch eine MetaQuest 3 zu Hause und die Dinger sind nicht mehr teuer. Die kosten aktuell 350 €. Das ist, da müsste ich mir 3 davon holen, damit ich mir eine PlayStation 5 Pro leisten kann. Also ja. Wenn man überlegt, dass die Switch auch damals 300 € gekostet hat und die neue jetzt bestimmt auch 300-400 € kostet, ja, kann man auch da eine Konsole mit solchen Fähigkeiten vielleicht auf die Beine stellen, wäre nicht undenkbar. Und mittlerweile ist das, was mich auch persönlich überrascht hat, nicht mehr so ein Gimmick mit 1-2 Ausnahmespielen. Da gibt es wirklich eine Landschaft dafür, die ist auch überfüllt. Also wenn ich da gucke, was ich mal spielen will, da gibt es mehr Zeug, als ich mir jemals kaufen könnte und ausprobieren könnte. Ja, vielleicht ist das tatsächlich eine Idee oder der Herr Zuckerberg weiß da schon ein bisschen mehr, in welche Richtung es geht.
Wir dürfen bei der Switch nicht vergessen, ich meine jetzt die aktuelle Switch, die erste, die ist ja nicht nur Konsole und Handheld. Die hat auch alles, was Wii und Wii U geboten haben.
Echt gut verpackt. Auch dieses Optionale, ja.
Und gerade das wird Nintendo, glaube ich, nicht aufgeben. Allein die Kompatibilität zur Switch sagt es ja schon. Die Spiele müssen auf der Switch 2 ja auch funktionieren. Und das wiederum heißt, diese ganzen Sachen müssen vorhanden sein. Sonst kannst du mindestens mehrere Spiele von der Switch 1 nicht auf der Switch 2 spielen.
Da kann es ja auch Patches geben. Ich meine, Skyward Sword auf der Switch HD brauchst du ja auch keinen Bewegungscontroller.
Ja, aber was glaubst du denn, wie viele Hersteller oder gerade Indies auch ihre Spiele nochmal separat nachpatchen? Nicht so viele.
Die meisten nutzen es wahrscheinlich gar nicht. Aber ja, ich verstehe, was du meinst.
Und dann wäre das Versprechen von Nintendo aber auch wertlos, dass man, ne, dass es kompatibel ist und so. Also ich glaube einfach, das wird sehr nah dran sein.
Ja, und manchmal ist es auch holprig. Also bei Skyward Sword, ich habe das ein paar Mal ausprobiert, mit dem rechten Analogstick das Schwert zu bewegen, aber ich finde, es läuft nicht so fluffig wie mit Bewegungssteuerung.
Ja.
Also das Spiel war einfach so konzipiert und es funktioniert so, nicht hundertprozentig immer, aber in den meisten Fällen gut. Vor allem auf der Switch, weil da einfach die Bewegungssteuerung nochmal präziser ist und einfach besser als auf der Wii. Ich muss gerade überlegen, wo Skyward Sword rauskam ursprünglich.
Ja, mit den ganzen Remakes ist das verwirrend.
Ich muss eine Sache noch sagen, als die Switch 2017 kam, war ja dieses Docking und Handheld und Konsole echt auch innovativ. Also vielleicht nicht die erste, aber der erste große, der da halt darauf aufmerksam gemacht hat. Jetzt gibt's halt Steam Deck, jetzt gibt's Legion von Lenovo, es gibt von MSI, hat ein eigenes Ding. Es gibt hunderte von diesen Handhelds, die auch mit Docking Station. Da nochmal dasselbe zu machen, ist nicht Nintendos Art, zu sagen, ja, da ruhen wir uns drauf aus und wir haben jetzt deutlich mehr Konkurrenz und die sind alle auch viel mächtiger eventuell, was die Hardware angeht und welche Spiele sie unterstützen. Also deswegen glaube ich da auch eher so typisch Nintendo, die werden da versuchen, sich abzugrenzen und zwar deutlich.
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil wenn ich mal gucke, NES, Super Nintendo sind sehr ähnlich zueinander gewesen. Natürlich mehr Leistung, moderner, aber sehr ähnlich. Mhm. N64, GameCube waren sehr ähnlich. Wii war ein Schritt weiter, okay. Oder was heißt ein Schritt weiter, sagen wir mal, anderes Konzept, andere Steuerung. Das hat die Wii U 1:1 übernommen und hat noch das Touch-Ding, das Tablet sozusagen, dazugelegt. Mhm. Aber die haben jetzt auch nicht mit jeder Konsole, mit jedem Handheld, mit jedem Spiel immer das Rad neu erfunden.
Also es ist nicht jede Generation so, aber man darf zum Beispiel da auch die Handhelds nicht vergessen. Das beste Beispiel für mich war, der DS war echt cool, mal was Neues. Und dann gab es irgendwie 5 Modelle, die sich kaum unterschieden haben. Und dann kam irgendwann 3DS, wo man denkt, okay, 3D ist was Neues. Und dann gab es New 3DS, wo man schon denkt, okay, das war jetzt gefühlt wieder überflüssig. Also ja, es stimmt, es ist nicht jede Generation und jede Konsole so. Vielleicht ist Switch 2 wirklich mehr vom selben, aber alles so ein bisschen verfeinert und an den Schräubchen gedreht. Aber kann ja noch in beide Richtungen gehen.
Wobei man aber sagen muss, der New 3DS war jetzt auch kein Nachfolger. Der gehört ja immer noch zur 3DS-Familie. Also es gibt, glaube ich, 2 Spiele, wo nur auf dem New 3DS laufen, aber sonst...
Genau, aber das könnte ja die Switch dann auch sein, die New Switch.
Aber es wird ja schon vermarktet als Nachfolger. Also das ist jetzt ja keine Switch Pro, auf die ja alle seit 5 Jahren warten, sondern es soll ja wirklich ein Nachfolger sein.
Dass sie das jetzt nur Nachfolger, also Successor im Englischen nennen, das kann eine Switch 2 sein, das kann eine Switch Pro sein, das kann Nintendo Schwababubdi sein. Wie sie es nennen, ist egal. Im Moment nennen sie es nur Nachfolger und alle anderen, so wie wir auch sagen, halt die Switch 2.
Ja, okay, dann formuliere ich es vielleicht ein bisschen anders. Also beim New 3DS kamen noch jahrelang Spiele raus, die auf allen 3DS-Konsolen liefen. Mhm. Ich würde jetzt aber mal einfach sagen, wenn die Switch 2 rauskommt, dann kommen auch Spiele nur für die Switch 2 raus und nicht für die Switch 1. Und damit ist es für mich ein Nachfolger und kein Update, keine Pro-Konsole.
Mhm. Vielleicht, ja. Du hast recht. Also für mich bleibt es trotzdem spannend zu sehen, wird es so ein wirklicher Nachfolger oder wird es so mehr ein Upgrade? Ist ja alles noch drin.
Aber das ist doch auch nur Marketinggewäsch. Ich meine, ja. Sony hätte die PS5 Pro auch einfach 2.0, 5XL oder so nennen können, weil es ist dieselbe Konsole mit ein bisschen mehr Schmackes, damit die Grafik noch ein bisschen hübscher ist.
Aber sie hätten sie nicht PlayStation 6 nennen können, weil dann wären die Leute...
Ich will nur sagen, ich kann trotzdem das Nachfolgemodell beispielsweise eine Switch Pro nennen oder eine Switch XL, wie auch immer, Switch Advance oder so, ist ja egal. Wie sie es nennen, ist halt Marketinggewäsch. Ich persönlich glaube für mich, sie werden diesen Switch-Duktus irgendwie benutzen, sie werden da irgendwas mitmachen. dockt ab oder keine Ahnung, wirklich, ist mir wurscht, aber irgendwas aus dem Switch-Kosmos werden sie benutzen, weil die Leute das jetzt kennen. Sie werden die Marke weiter benutzen. Da bin ich mir sehr sicher. Mit DS und 3DS haben sie es auch gemacht. Und ich finde auch, ne, die Idee DS, 3DS, das war ja das Gleiche. Bessere Hardware und sie haben halt noch 3D drauf geflanscht. Aber so wirklich anders war der 3DS dann nicht mehr.
Deswegen ist es ja umso spannender, was sie da jetzt gemacht haben. Gehen sie in irgendeiner Sache ins Extreme und überraschen uns dadurch, ja, dass sie jetzt sagen, wow, jetzt haben wir endlich mal Powerhouse hier in dem Ding, oder nicht? Ja.
Das sehe ich aber halt ein bisschen geteilt, weißt, weil wenn wir jetzt ein Powerhouse kriegen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich will das nicht bezahlen. Die wird so schon teuer. Und wenn die jetzt, sagen wir mal, mit der PS5 Pro mithalten könnten, tun wir mal ganz grob spekulieren, würde die auch 800 Euro kosten und da habe ich keinen Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Also dann nehme ich lieber eine alte Hardware, die ein paar Jahre auf dem Buckel hat und kaufe mir dann lieber vom Restgeld Spiele. Also ich bin da ein bisschen geteilter Meinung.
Da bin ich mir ziemlich sicher, dass du keine Angst haben musst. Nintendo ist immer hinten dran und es muss ja auch im Handheld laufen. Also.
Ja, aber beim Preis sind sie eigentlich nicht so hinten dran.
Fandet ihr die Switch teurer als die Konkurrenz zu ihrer Zeit, die 300 Euro? Da waren die anderen Konsolen doch genauso teuer oder teurer.
Ja, da muss man aber unterscheiden. Sony hatte immer State-of-the-Art-Hardware. Mal ganz ehrlich, das N64, das hat in der Produktion wahrscheinlich nicht mal die Hälfte von dem gekostet, was es zum Launch gekostet hat. Garantiert war das super günstig.
Da verstecken sie es hinter der Innovation, ja. Aber ich bin mir ziemlich sicher, die bringen jetzt eine Konsole raus, die wird 400 bis 500 Euro kosten.
Da bin ich nicht ganz sicher, weil die wollen ja auch den Massenmarkt nicht verpassen. Eine gewisse Grenze dürfen die nicht überschreiten, weil Nintendo-Hardware wird nicht in 2 Jahren günstiger sein.
Ja, aber die werden mit Inflation keine Chance haben.
Ja, also ich glaube schon, die werden gucken, dass sie so im 300, vielleicht 350, 400er Bereich so irgendwie bleiben. Vielleicht gibt's eine Pro-Variante mit mehr Speicher, wie damals bei der Wii U oder sowas. Das werden sie vielleicht machen. Aber nee, also so mordsteuer wird die nicht werden.
Das stimmt, aber für 300 Euro kriegst du nicht viel rein.
Ja, ich denke auch.
Obwohl, ich meine, die MetaQuest ist auch ein komplexes Gerät, was viel kann und gut rüberkommt und ist nicht viel teurer. Aber wie du sagst, der Nintendo-Aufschlag um die Hardware, die man dann dazu rechtfertigt, das Verhältnis wird ein bisschen anders sein.
2 Varianten zum Launch fände ich echt gar nicht so schlecht, weil bei Handys macht man es ja auch.
Also wenn wir das da gerade so haben von Preise und Varianten und so, möchte ich auch mal kurz vielleicht meine Erwartungen einwerfen oder meine Hoffnungen. Also da ja die Switch 329 hat die, glaube ich, gekostet, wo sie rauskam, gehe ich mal davon aus, dass die Switch 2 nicht günstiger werden wird, ja. Und ich hoffe, also meine Obergrenze wird 399 Euro. Ich hoffe, dass sie da einfach drunter bleiben.
Das denke ich auch.
Dann würde ich auch gerne ein OLED-Display haben. Weil ich finde halt, mit der Switch kannst du halt in der Öffentlichkeit halt kaum spielen, weil sobald halt Licht eintrifft, ist es halt vorbei. Wenn die dann in irgendwelchen Foren diskutieren und sagen, ja, 500 Euro würde ich zahlen und da gehe ich nur mit und ich denke so, nein, schreib das doch nicht rein, weil dann kostet die nachher auch so viel.
Die haben leider Konkurrenz draußen, die deutlich mehr kostet, deswegen glaube ich nicht, dass sie da sparsam sein werden. Es wird nicht billiger sein als die Konkurrenz, aber dann soll die Hardware halt auch nicht so viel schlechter werden, dieser Nintendo-Aufschlag.
Da können wir dann nur hoffen, dass man vielleicht dann die Joy-Cons wieder verwenden darf oder die Pro-Controller, dass man dann wenigstens nicht nochmal 4 Controller kaufen muss.
Ja, das ist richtig.
Für 80 Euro.
Du kaufst 4 Controller?
Nein, ich habe nur 4 Joy-Cons, das reicht mir völlig.
Ich habe meine Pro-Controller alle gebraucht gekauft.
Schon früher meine Eltern immer gesagt, die anderen sollen alle ihren Controller selber mitbringen.
Ja, aber in meinem Freundeskreis bin ich halt der Einzige, der eine Switch hat und auch der eine Wii U hatte und auch der eine Wii hatte.
Die nutzen dich aus.
Gut, mir bleibt an dieser Stelle wie immer nur zu sagen, tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Jahr. Und Dennis, Thomas und Markus machen das Licht aus. Ciao.
Ja, es ist wieder ein Jahr um und die Switch 2 lässt auf sich warten und mal schauen, was uns nächstes Jahr quasi erwartet und dann hört ihr auf jeden Fall wieder von uns. Ciao, ciao.
Ich warte nur drauf, dann zu sagen, ich hab's euch doch gesagt und wahrscheinlich liege ich eh falsch. Wir werden sehen. Bis dann.
Ja, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Es waren sehr schöne Themen auch dabei. Haben wir sehr schön rausgesucht und mal Eigenlob. Ja, und wir hören uns das nächste Mal. Ciao, ciao.